Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Giovanni Di Lorenzo ist seit vielen Jahren Chefredakteur der Zeit. Noch länger moderiert er die Radio Bremen Talkshow 3 nach 9. Heute Vormittag ist er uns zugeschaltet aus einem Studio des NDR in Hamburg. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, Herr Heim.
Sie sind jemand, der Teile seiner Kindheit in Rom und in Rimini verbracht hat. Was ist Ihnen als erstes durch den Kopf gegangen, als Sie in der vergangenen Woche die Brücke in Genua haben einstürzen sehen?
Abgesehen von der großen Bestürzung, die ich, glaube ich, mit Millionen anderen Menschen teile, egal ob die in Italien oder in Deutschland oder anderswo leben, natürlich sofort die Frage, was wird jetzt an Polemik losgehen? Wer wird wen beschuldigen? Und so ist es ja auch.
Haben Sie einen persönlichen Bezug zu Genua, wenn ich fragen darf?
Gar nichts. Es ist einer der weißen Flecken für mich in Italien. Ich war noch nie in Genua und wollte immer so gerne mal dahin.
Wie oft und wie regelmäßig sind Sie in Italien?
Naja, ich habe ja, wie Sie schon gesagt haben, einen italienischen Papa und eine deutsche Mutter. Mein Papa lebt auch noch in Rom. Ich habe in meinem zarten Alter noch eine Großmutter, die in Rimini lebt. Mhm. Und ich habe ein Häuschen am Meer in der Toskana. Insofern würde es mir nicht an Anlässen fehlen, nach Italien zu fahren. Leider sind die Gelegenheiten ein bisschen seltener. Aber ich tue es mehrmals im Jahr.
Italien hat eine neue Regierung, bestehend aus der Lega Nord und der sogenannten Fünf-Sterne-Bewegung. Ist das so, als würde man in Deutschland die AfD mit der Piratenpartei zusammenspannen?
Ja, plus Teile der Grünen, plus Teile der Linken. Also es ist die widersprüchlichste und bunteste Truppe, die man sich vorstellen kann.
Hat sie denn, was Italien angeht und diese neue Regierung, abgesehen von den Emotionen, die geschürt wurden, irgendwas überzeugt politisch bisher?
Bislang gar nicht, weil es sind ganz viele symbolische Handlungen. Also man lässt eine Schlafstadt von Roma räumen. Oder das, was jeder mitbekommen hat, es dürfen keine Häfen mehr angelaufen werden, wenn Rettungsschiffe unterwegs sind in Italien, was zum Teil nicht mehr, soweit es sich um private Hilfsorganisationen handelt. Was man aber jetzt schon feststellen kann, ist die enorme Verrohung des Tones. Das ist etwas ganz Furchtbares, das kommt von links wie von rechts. Und Anzeichen dafür sieht man ja auch in anderen Ländern, sogar in Deutschland. Davor kann man nur warnen. Ich glaube, alles Unglück beginnt mit der Sprache.
Wer ist da in Italien in allererster Linie verantwortlich? Der neue Innenminister Salvini?
Der hat sich da besonders hervorgetan, ja, und auf besonders schreckliche Weise.
Was missfällt Ihnen bei dem am meisten?
Dass er Emotionen schürt, die man eben, das ist eine Binse, ja, nicht schüren sollte. Schauen Sie, in Italien hat es in den letzten 9 Wochen immer wieder Anschläge gegeben auf Menschen, die eine andere Hautfarbe hatten oder wo es klar erkennbar war, es sind keine Italiener. Und bei einem Anschlag haben die Attentäter sogar den Namen Salvini gerufen, Salvini, Salvini. Mhm. Und auch wenn der Innenminister sich natürlich davon distanziert hat und er selber, glaube ich, auch diese Taten nicht gut findet, das kann man ihm nicht unterstellen, aber er hat ein Klima geschaffen, in dem Leute enthemmt werden und sich ermutigt fühlen, zur Tat zu schreiten. Und da gibt es eine riesige Verantwortung.
Erklär mir Italien. Das ist der Titel eines Buches, das Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit, zusammen mit Roberto Saviano gemacht hat, Journalistenkollege und Mafia-Experte. Giovanni Di Lorenzo, wie kam es zu diesem Buch?
Also wir sind lange schon befreundet und noch länger kennen wir uns. Ich bewundere Roberto Saviano sehr für den Mut, den er hat, für diesen Kampf, den er führt, aus, glaube ich, fast hoffnungsloser Warte, aber mit umso größerer Überzeugung. Und bei einem Treffen im Sommer, eins, was mir in besonderer Erinnerung geblieben ist, weil wir erstens in einem abgetrennten Teil eines Lokals sitzen mussten, abgesichert durch 4 Zivilpolizisten mit gut sichtbarer Pistole an einem brütend heißen Tag, aber er wollte nicht schwimmen aus Angst nicht vor Mafiosi, die ihn erschießen könnten, so schnell sind die dann auch nicht zur Stelle, sondern aus der Angst, dass ihn jemand mit dem Handy abschießen könnte und dann im Netz stehen könnte, so verschleudert Herr Saviano unsere Steuergelder, ja, wird bewacht von der Polizei, aber macht sich ein schönes Leben. Und da ist die, da habe ich ihm einfach mal diese Idee vorgetragen, könnten wir nicht mal versuchen, ein paar Antworten auf die vielen Rätsel Italiens zu geben. Ich werde so oft mit dieser Frage konfrontiert, kannst du mir Italien erklären? Ich versuche es immer wieder redlich, aber vieles ist auch mir rätselhaft. Und auch am Ende dieses Buches gibt es natürlich auch noch Dinge, die rätselhaft bleiben.
Hat denn Saviano Antworten gefunden, die auch Sie überrascht haben?
Ja, ganz besonders eine. Und zwar, dass er sagt, wir gucken immer so ein bisschen mit durch die folkloristische Brille auf Italien und tun so, als seien das ganz einzigartige Erscheinungen, manches auch gerade so komisch oder tragikomisch. Aber Italien war auch immer eine Art Werkstatt, Zukunftswerkstatt für etwas, was dann auch in anderen Ländern, in Europa und anderswo eingetreten ist. Also der Faschismus kam 11 Jahre vor dem Nationalsozialismus. Italien war der Vorreiter beim Eurokommunismus. Dann haben wir das Phänomen Berlusconi gehabt, also der Populismus pur, dem niemand etwas anhaben konnte, weil gerade die vielen Fauxpas, die Ausfälle, gerade die wurden ja als Anti-Establishment-Beweise gewertet, also positiv gewertet. Und von dem Saviano mit einigem Recht sagt, eigentlich war Berlusconi eine Art Blaupause für Trump. Und der Zerfall des Parteienstaates ist auch etwas, was hoffentlich so in radikaler Form nicht auch in Deutschland stattfindet, aber Anzeichen dafür gibt es ja auch hier.
Ich wollte gerade sagen, also das Verschwinden oder das Pulverisieren der Sozialisten in Italien, der Christdemokraten, könnte ja etwas sein, was mit gewisser Zeitverzögerung, und die Anzeichen sehen wir ja, auch in Deutschland passiert.
Ja, das ist die große Gefahr, wobei der Zerfall des Parteienstaates in den 90er Jahren, das war ja die Folge eines riesigen Korruptionsskandals, in den besonders die Sozialisten verwickelt waren, das haben wir in Deutschland Gott sei Dank nicht. Also ich glaube, bei allen Gemeinsamkeiten, die man finden kann, ist es, wenn man politisch denkt, so enorm wichtig, auch die Unterschiede zu beachten. Also Deutschland hat immer noch eine politische Klasse, die viel, viel besser ist als die in Italien. Das ist nur, manchmal ist das nicht mehr den Leuten so bewusst.
Wir haben, Giovanni Di Lorenzo, über Italien gesprochen und auch über diesen neuen Innenminister, der Frage in einem Punkt möglicherweise recht hat, indem er sagt, so einseitig kann Italien nicht länger wie bisher diese ganze Flüchtlingsproblematik schultern. Und es kann nicht angehen, dass andere europäische Länder sich diesbezüglich einen ziemlich schlanken Fuß machen.
Im Moment ist es so, dass der Flüchtlingszustrom stark abnimmt. Das liegt nicht nur an den Schwierigkeiten, die Salvini jetzt vor allen Dingen privaten Rettungsorganisationen macht, sondern es war ohnehin schon der Trend. Man muss trotzdem sagen, gemessen an der Anzahl von Flüchtlingen, die Deutschland aufgenommen hat, sind die italienischen Zahlen klein. Die Flüchtlinge sind an allem schuld, und wenn es die Flüchtlinge nicht sind, dann ist es, sind es die bösen Deutschen und die EU, die Italien so strenge Auflagen machen, dass die Wirtschaft nicht richtig auf die Beine kommt. Das ist natürlich Unsinn. Aber so ein Reflex davon haben wir jetzt ja auch erlebt bei dem Einsturz dieser Brücke in Genua, dass es hieß, es liegt auch an der EU, die so strenge Auflagen macht, dass man das Geld nicht so ausgeben kann. Das sind reine Schutzbehauptungen. Und ich warne vor jeder Politik, die darauf abzielt, Probleme nicht real zu erkennen, sie versuchen, möglichst effizient anzugehen, sondern dafür Sündenböcke zu finden.
Was bedeutet es für die Zukunft dieser Flüchtlingspolitik? Also wir haben auch vor dem Hintergrund, wir haben einen eindeutigen Rechtstrend in Österreich, wir hatten ihn in Ungarn, wir haben ihn jetzt in Italien.
Was ein großer Zustrom von Flüchtlingen für Gesellschaften bedeutet, das ist auch in Deutschland sehr lange von großen Teilen der Öffentlichkeit und der Politik einfach sträflich unterschätzt worden, was das an Ängsten auslöst.
Bei der Mehrheitsgesellschaft?
Bei der Mehrheit, bei einem großen Teil der Gesellschaft, und wie sehr sich diese Ängste dann auch instrumentalisieren lassen.
Hat man in Italien gesehen? Sieht man aktuell auch, was die Zuwendung zur AfD in gleicher oder ähnlicher Form angeht, auch in Deutschland?
Also ich würde die Zustände in Italien so 1:1 nicht übertragen wollen. Ja, das ist die Lega hat auch eine ganz andere Geschichte. Das war ja mal ursprünglich eine eher separatistische Bewegung. Die wollte ja mehr rausholen für den Norden und sich von dem schrecklichen Süden, in den Augen der Lega, schrecklichen Süden, absetzen. Jetzt ist sie dort auch erfolgreich. Also sie gründet dort immer neue Parteigliederungen. Es lebt ganz stark von dem Ressentiment. Das ist zum einen das böse Establishment und zum anderen sind es die Fremden und die Deutschen und die EU. Das sind die drei Feindbilder.
Sie haben in dem Nebensatz vorhin die private Seenotrettung angesprochen. War auch ein Thema in Ihrer Zeitung mit publizistisch gesehen durchaus aufsehenerregenden Folgen. Es hat eine Auseinandersetzung gegeben innerhalb Ihrer Zeitung, die dann auch öffentlich diskutiert wurde, betreffs eines Artikels von Mariam Lau über private Seenotrettung. Punkt 1, es hat einen Shitstorm gegeben, der, ich kann es nicht beurteilen, wie groß war, Ihrer Einschätzung nach?
Bei den Lesern und Leserinnen bei weitem nicht so groß wie in unserer lieben Medienblase. Aber es gab viele Leute, die sich durch die Überschrift vor allen Dingen sehr verletzt sahen.
Die Überschrift war wie genau?
Oder soll man es lassen? Es war ein Pro und Contra zu der Frage, ob private Seenothilfe geben soll. Aha. Mit dieser Überschrift und dann einem Foto, das Menschen zeigte, denen gerade geholfen wurde.
Wobei man der Fairness halber sagen muss, Frau Lau hat in ihrem Text niemals gesagt oder angedeutet, dass man Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen soll.
Absolut. Völlig richtig. Deshalb volle Rückendeckung und Unterstützung für die Autorin. Trotzdem, ich war selber, als dieser Artikel und diese Seite erschienen ist im Urlaub, muss ich zugeben, dass wir da redaktionell Fehler gemacht haben. Wir haben eine Überschrift gemacht, die zu großen Missverständnissen Anlass gegeben hat. Wir haben dazu das falsche Bild gestellt. Und es war ja nicht nur ein Artikel von Frau Lau, sondern es gab ja auch die Gegenposition. Ich glaube nur, dass bei einem so schwierigen Thema vor dem Hintergrund eines der schwersten moralischen Dilemmata, die es überhaupt geben kann, das glaube ich, ist das Pro und Contra. Also Meinung gegen Meinung, nicht die glücklichste Form. Ich hätte mir gewünscht, dass wir schildern, was da eigentlich stattfindet, warum es da in Italien und in Österreich darum so eine erbitterte Debatte ging. Und weil wir der Meinung waren, dass wir redaktionell da Fehler gemacht haben, deshalb finde ich es auch richtig, wenn man diese Fehler eingesteht. Das ist etwas, was uns Journalisten in der Regel sehr, sehr schwer fällt. Aha. Aber in diesem Fall würde ich es befürworten und unterstützen. Das heißt nicht, dass in der Zeit jemand, der dieser Art der Hilfe skeptisch gegenübersteht, das nicht äußern kann.
Es hat, wenn ich das noch sagen darf, eine Woche später von Seiten der Chefredaktion der Zeit einen Artikel gegeben, den manche, ich im Übrigen auch, interpretiert haben als Distanzierung von der eigenen Autorin.
Nein, das steht ja im Wesentlichen das da drin, was ich gerade formuliert habe. Sollte dieser Eindruck entstanden sein bei Ihnen, würde ich das sehr bedauern. Ich schätze die Autorin und ich schätze auch ihren Mut, sich gelegentlich gegen den Mainstream zu stellen. Darum ging es aber nicht in dem, was ich gerade als unsere Fehler benannt habe.
Sie haben einen Mann über einen relativ langen Zeitraum erlebt, mit dem ich auch mal die Ehre und das Vergnügen hatte, Sendung machen zu dürfen, Helmut Schmidt. Wie haben Sie ihn in Erinnerung?
Es ist für mich ein ganz großes Geschenk gewesen, beruflich und auch persönlich, dass ich diese Begegnung noch so viele Jahre haben durfte und dass ich einen Mann kennengelernt habe, der wirklich aus allen normalen Rastern gefallen ist. Da habe ich auch verstanden, was der Unterschied ist zwischen einem Politiker und einem Staatsmann. Und ich erwische mich oft dabei, dass ich mir überlege, was würde Helmut Schmidt jetzt dazu sagen? Insbesondere zur Flüchtlingsfrage. Ja, das war übrigens das letzte Interview, um das ich ihn gebeten hatte. Und er hatte an dem letzten Tag, an dem er noch am Schreibtisch saß, geschrieben, dass dieses Interview stattfinden soll. Und dann hat er es nicht mehr geschafft.
Das war wenige Wochen,
Tage
vor seinem
Tod. Ich glaube,
Tod.
Wenn ich mich nicht irre, waren es 2 Tage vor seinem Tod oder 3.
Können Sie sich noch an Ihre letzte persönliche Begegnung erinnern?
Ja, ich habe ihn im Krankenhaus besucht, als er dort nochmal einen Eingriff hatte. Da war er auch klar und ich hatte sich auch gefreut über die Begegnung, aber er ist danach nicht mehr richtig auf die Beine gekommen und als er zu Hause war, hat er einen anderen Kollegen, der ihn besucht hat, gefragt, warum ist Giovanni nicht gekommen? Und das hat mir sehr, sehr wehgetan, weil er sich offenbar nicht mehr daran erinnern konnte, dass ich da war.
Okay, das heißt, Sie haben sich auch geduzt dann
nein,
zum Schluss?
Nein, nicht? Um Gottes Willen, nein. Das wäre ganz in der Zeit, in der Generation undenkbar. Also es galt das Hamburger Du, das ist Vorname und Sie.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich diese eine Begegnung mit Helmut Schmidt hatte. Also der ist schon auch gewöhnungsbedürftig im Umgang.
Weil er so viele Pausen macht, ne?
Aushalten. Also erstmal hat er, bei der ersten Frage hat er mich 5-mal korrigiert, weil die Frage dreifach falsch gestellt war. Und da gibt er einem schon zu verstehen, oder gab einem zu verstehen, wer er ist.
Ja, die Seite hatte er auch. Und das war mit Sicherheit auch nicht immer angenehm. Aber was für eine Persönlichkeit, ja. Und auch ein Mann, der Spiegel war eines ganzen Jahrhunderts, ja, was der alles erlebt hat, durchlitten hat, was er für Fehler gemacht hat und was er für Konsequenzen daraus gezogen hat. Und natürlich sind bis zuletzt auch Meinungsunterschiede geblieben, die er aber gut austragen konnte. Was er nicht gemocht hatte, waren die, die ihm nach dem Mund geredet haben.
Und was so aus der Distanz beobachtet, ich immer sehr beeindruckend fand, war die Haltung und die Geradlinigkeit, mit der er Dinge durchgezogen hat, wenn wir uns nur beispielsweise an dieses Horrorjahr 1977 erinnern.
Da ging es um den Tod von Hans-Martin Schleyer. Mhm. Er hat unendlich lange Zeit gebraucht, sich da zu äußern. Und er war auch in dem Gespräch noch voller Grimm gegenüber uns Journalisten.
Und es war, glaube ich, auch so, dass als ganz zum Schluss, am Ende seines Lebens, ihm die Familie Schleyer ein Stück weit auch vergeben hat, das für ihn eine große Erleichterung war?
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Es gibt noch eine andere Frage, die ich ihm erst ganz zum Schluss gestellt habe in einer Fernsehdokumentation des NDR. Ich glaube, das war zum 90. Geburtstag. Ich habe ihn gefragt, ob er denn auch getötet hat als Soldat. Und das war eben auch Helmut Schmidt. Er hat eigentlich jede Frage beantwortet, auch diese.
Wie hat er sie beantwortet?
Ja.
Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit und obendrein seit ganz vielen Jahren der Moderator der Radio Bremen Talkshow 3 nach 9. Seit wie vielen Jahren insgesamt machen Sie die Sendung?
Unglaubliche 29 Jahre.
Damit sind Sie der dienstälteste Talkshow-Moderator im deutschen Fernsehen.
Ich fürchte, Sie haben recht.
Mit wie vielen Frauen und Co-Moderatorinnen im Laufe der Jahre, wissen Sie es noch?
Nein, haben Sie es nachgezählt?
Nein, ich habe auch nicht gezählt, aber ich würde jetzt mal aus dem Stand sagen, zwischen 5 und 10.
Ich glaube, es waren sogar noch mehr, aber okay. Wie auch immer.
Die aktuelle ist Judith Rakers.
Ja, schon seit 7 Jahren, ja.
Die Tagesschau präsentiert. Gibt es eine Sendung, von der Sie sagen würden, da zähle ich heute noch von? Und umgekehrt eine, die Sie als Katastrophensendung abgespeichert haben?
Also es waren sicher mehr Dinge, die schiefgelaufen sind in Erinnerung, als Dinge, die gut gelaufen sind. Ja, es ist ja nach der Sendung, ist es ja so, dass ich jedenfalls sehr, sehr schwer nur Schlaf finde, sondern es kommen dann einem alle Fragen hoch, die man nicht gestellt hat. Und alle Situationen, in denen man nicht schnell genug reagiert hat.
Kenne ich.
Kennen Sie auch. Ja. Das ehrt Sie auch.
Ja, danke.
Und insofern gab es furchtbar missglückte Gespräche. Und zwar fast immer die, wo man schon mit der ersten Frage den Gast zugemacht hat. Also dass er dann so verstimmt und sauer war, dass er eben nichts mehr von sich preisgegeben
hat. Fällt Ihnen ein Name ein?
Also zum Beispiel, da tat es mir besonders leid, weil das auch irgendwie so... Und dann irgendwie so ein sehr ungleicher Kampf erschien, den ich gar nicht führen wollte. Die Sängerin Michelle, die fühlte sich gleich mit der, ich glaube, von der zweiten Frage so angemacht, dass sie einfach nur noch versucht hat, die Sendezeit zu überstehen und hinterher wahnsinnig sauer war und noch saurer war, ihr damaliger Lebensgefährte. Die Guten sind natürlich immer die gewesen, wo jemand, der eigentlich gut mit Medien umgehen kann, wo der was rausgelassen hat, was er so bestimmt nicht sagen wollte. Also ich vor kurzem noch das erste Fernsehinterview während seiner Haftzeit mit Thomas Middelhoff.
Den wir auch hatten, ja.
Ja, das, glaube ich, ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch war. Sehr kontroverses. Oder vor vielen, vielen Jahren eins mit Eberhard von Brauchitsch, den die Jüngeren wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Das war ein Großmanager.
Flick-Manager.
Flick-Manager, einer der Schlüsselfiguren bei dem sogenannten Flick-Spendenskandal. Der auf die Frage, warum er denn nicht redet, also nicht alles preisgibt, was er weiß, sinngemäß gesagt hat, wenn ich auspacken würde, dann würden die Grundfeste der Republik erschüttert sein.
Ja.
Und er mich dabei nie anschaute. Und das hat mich so irritiert. Er war ja irgendwie doppelt so groß wie ich und auch sehr viel breiter. Da habe ich irgendwie meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, sagen Sie, ja, können Sie mich mal einmal richtig anschauen, wenn Sie mit mir sprechen?
Aha.
Das hat er dann völlig baff dann auch getan. Und dann habe ich erst gemerkt, warum er mich nicht anschaute. Weil er die ganze Zeit seine Frau anstarrt, dem Publikum saß und ihm Zeichen gab.
Okay.
Und nach der Sendung habe ich dann ihn und sie gefragt, ob sie mir vielleicht nochmal zusammen ein Interview geben würden. Das haben sie Monate danach auch getan und das war dann eine große Geschichte damals auch noch bei der Süddeutschen, im Magazin der Süddeutschen Zeitung.
Wobei, glaube ich, diese Beziehung dieser beiden Leute so symbiotisch war, dass sie am Ende ihres Lebens auch gemeinsam in den Tod gegangen sind.
Ja. Genau so ist es.
Sie haben auch viele Interviews geführt. Ich vermute, eines der anrührendsten und berührendsten war das Interview mit Helmut Dietl. Stimmt das?
Für mich stimmt es auf jeden Fall, weil wir ja auch viele Jahre befreundet waren und dann eine lange Pause hatten, Sendepause.
Mhm.
Und er mich dann eines Tages anrief und ich ihn etwas schnippisch fragte, was kann ich für dich tun? Und er dann sagte, ich fürchte gar nichts mehr und fragte mich dann, ob wir uns treffen wollten. Er hätte was zu sagen, er würde mir ein Interview geben wollen und dann hat er in diesem Interview eben bekannt, dass er unheilbar krank ist.
Lungenkrebs.
Mhm.
Obwohl er Jahre davor aufgehört hatte zu rauchen.
Aber bis dahin auch nach seiner eigenen Zählung 1 Million Zigaretten geraucht hatte.
Unfassbar.
Ja.
In welchem Zustand haben Sie ihn dann angetroffen, wenn ich fragen darf?
Er war, wie er hat so gesprochen, wie manche Figuren auch dann in seinen Serien und Filmen. Ja, er hat immer noch versucht, auch aus der traurigsten Erzählung irgendeinen Witz, also oder wenigstens eine ironische Pointe zu ziehen. Ja, als wir dann fertig waren mit dem Interview, hat er den unglaublichen und auch großen Satz dann gesprochen: Krebs, das hat mir gerade noch gefehlt.
Mhm.
So war er eben. Ja.
Wusste er, dass er sterben wird oder hatte er noch Hoffnung, alternativ irgendeine Heilungsmöglichkeit zu finden?
Als wir gesprochen hatten, hatte er diese Hoffnung nicht. Ich glaube, dass er sie zwischendurch dann mal hatte. Aber er ist jemand, der sehr unsentimental auf sich und auch auf andere geschaut hat.
Sie haben auch ein Interview gemacht mit einer Frau, die im deutschen Fernsehen eine ganz große und feste Größe war, Monika Lierhaus, bei der eine Operation furchtbar schiefgegangen ist und die ja mit viel Kraft und Energie sich ins Leben zurückgekämpft hat, aber nie mehr dort angekommen ist, wo sie mal war. Wie haben Sie dieses Gespräch in Erinnerung?
Das fand ich auch deswegen so bewegend, weil Menschen, die sowas erfahren, ja, die das Sprechen, das Bewegen wieder lernen müssen, die haben ja ganz oft überhaupt keine Stimme, ja, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Und sie hat einfach mal geschildert, wie das ist, das sowas zu erfahren und dann sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen, mit der großen Angst, dass es vielleicht nie mehr so wird, wie es mal war. Und da gab es Menschen, die, wie Sie sagen, das sei sehr anrührend gewesen, aber auch Leute, und das ist so schwer zu verstehen, die sich darüber aufregen, dass eine Zeitung einer sozusagen einer Boulevardgröße so viel Raum gibt oder ein Boulevardthema. Oder die sagen, eine, die dann noch so viel Geld kriegt für eine Werbung, das ist irgendwie nicht richtig. Also,
das ist ja, verzeihen Sie, doppelt hochnäsig.
Das, ich finde das auch. Das finde ich für mich ganz schwer zu verstehen. Auch für mich gehört dieses Interview zu den Begegnungen, die wirklich haften geblieben sind.
Dieses Jahr 2018, insofern ein historisch wichtiges Jahr, weil es eine Zeitenwende beschreibt, in der wir uns befinden, politisch, wirtschaftlich, sozial.
Es ist so vieles passiert in den letzten Jahren, was wir uns nicht hätten vorstellen können, dass ich jetzt nicht sagen könnte, dieses Jahr wird bestimmt das Schlimmste von allen. Ja? Aber was wir zumindest in Deutschland stärker wahrnehmen, ist schon sehr, sehr beunruhigend. Ja? Das ist die Zersplitterung der Gesellschaft, diese Unfähigkeit, noch in vielen Bereichen der Öffentlichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja? Diese sich unversöhnlich gegenüberstehenden Lagern der Frage, wie kriegt man wieder Gemeinsamkeiten auch in Deutschland hin? Ja?
Hätten Sie denn dieses Ausmaß an Wut und Hass, das es ganz offenkundig gibt, wenn man sich auch die sozialen Medien anguckt, hätten Sie das vorab für möglich gehalten?
Das hat sich keiner so richtig vorgestellt. Man darf auch nicht irgendwie sagen, so sind alle Menschen, so sind alle Menschen nicht. Was eben so stark auffällt, dass dieser stark vergiftete Diskurs doch von den Rändern her geführt wird. Und dazwischen gibt es Millionen, Millionen Menschen, die sowas eher abstoßend finden. Und dieses dem anderen immer nur das Schlimmste zu unterstellen, immer die größte Unterstellung, immer auf den nächsten und schnellsten Empörungszug zu springen. Dass es etwas ist, was eben nicht nur von rechts betrieben wird, sondern eben auch von links und von jenen, die moralisch einen ganz hohen Anspruch haben. Und das bringt uns kein bisschen weiter.
Was unsere Branche angeht, da gibt es ja auch eine tiefe und gewaltige Glaubwürdigkeitskrise. Denken Sie, dass wir da die Kurve kriegen?
Ja, ich würde das auch nicht so pauschal sagen, denn also wir wissen ja, dass die Zeitungen und auch ihr Medium wieder Glaubwürdigkeit zurückgewonnen hat. Ich glaube, dass der Höhepunkt der Entfremdung zwischen Zuschauern, Lesern und Medien während der sogenannten Flüchtlingskrise war, also nach dem September 2015, weil der Eindruck entstanden war, dass man sozusagen in Übereinstimmung mit Frau Merkel diese Grenzöffnung feiert. Und da hat sich doch seitdem einiges verändert und der Ton ist sachlicher, nüchterner geworden. Wir brauchen Medien, die nicht nur ihre eigene Blase bedienen, sondern die wirklich es schaffen, quer durch verschiedene Öffentlichkeit, Blasen, Szenen noch zu kommunizieren und eine Plattform bieten können. Ja, das ist unsere Aufgabe.
Das heißt, es gibt durchaus auch Anlass und Hoffnung zum Optimismus in diesem Land.
Ja, wenn jetzt Optimismus eine Spur zu dicke ist, es würde schon reichen, wenn man sagt, es gibt so viel Gutes auch und Richtiges und dafür, für dessen Erhalt zu kämpfen, es sich sehr, sehr lohnt. Da hilft auch sehr oft der Blick ins andere Land oder auf den anderen Kontinent.
Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Sehr gerne.
Eins gehört.